Sicherheit ist die Bedingung für Freiheit. Und jenseits von unserer Debatte hier müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Sicherheit bedroht wird.
Innere Sicherheit. Hat Robert Habeck die als Kanzlerkandidat? Oder noch wichtiger, kann er als Kanzler dafür sorgen? Nur noch 3,5 Wochen bis zur Bundestagswahl. Wir schauen uns bei 11KM4 Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen für die Bundestagswahl an und nehmen uns dabei jeweils ein Politikfeld vor, das man nicht automatisch mit den Kandidaten verbindet. In dieser 11KM-Folge erfährst du, was von Robert Habeck in Sachen innere Sicherheit zu erwarten wäre und wie sehr die tödliche Attacke in Aschaffenburg auch den Wahlkampf der Grünen beeinflusst und die Partei unter Druck setzt. Ruth Kirchner vom ARD-Hauptstadtstudio hat für uns den Grünen-Parteitag vom letzten Wochenende beobachtet, auf dem ständig über jemanden gesprochen wurde, der selbst gar nicht da war. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Donnerstag, der 30. Januar. Kleiner Hinweis noch, das Gespräch mit Ruth Kirchner haben wir bereits am Montag aufgezeichnet. Hallo Ruth.
Hallo Benedikt.
Also, letztes Wochenende, die Grünen treffen sich in Berlin, um auf ihrem Parteitag ihr Wahlprogramm offiziell zu verabschieden. Erzähl doch mal, wie hast du da Robert Habeck so erlebt?
Also, er war da sehr deutlich schon im Wahlkampfmodus, er ist sehr kämpferisch aufgetreten, hat sich natürlich auch feiern lassen.
Guten Morgen. Liebe Freunde, lasst mich mit einem...
Und dieser Parteitag, der ist ja auf Habeck zugeschnitten, komm ins Team Robert. Das steht dann immer gleich am Eingang. Und alle wollten ein Selfie mit ihm machen. Und da war es total eng und alle drängten sich um ihn. Und er ist der Kopf dieses Wahlkampfs. Und da treten die anderen aus der Partei, aus der Grünen Partei, sehr deutlich hinter zurück. Und er weiß natürlich auch, er muss den Leuten nochmal so richtig die Energie und den Mut mitgeben.
Jetzt geht es erst richtig los. Von diesem Parteitag aus läuten wir den Endspurt ein.
Im Vorfeld von diesem Parteitag gab es fast 1.900 Änderungsanträge rund um das Wahlprogramm. Und dann denkt man, mein Gott, in einem Tag, die werden nie fertig. Wir sind da bestimmt bis ganz spät abends in die Nacht. Und dann wurden im Vorfeld dann doch schon ganz, ganz viele strittige Punkte abgeräumt, sodass es dann auf dem Parteitag selbst nur noch relativ wenig Abstimmungen gab. Wir waren alle so ein bisschen überrascht. Was? Die sind schon durch? Kann gar nicht sein. Das sind doch nicht unsere Grünen, die immer bis tief in die Nacht diskutieren. Aber es ging hier darum, ja, wir sind im Bundestagswahlkampf. Und man wollte natürlich auch, dass von so einem Parteitag dann so ein Zeichen der Einigkeit, ein Zeichen der Geschlossenheit ausgeht.
Oder, wie es groß auf der Bühne hinter Habeck steht, ein Zeichen der Zuversicht. Und als Robert Habeck dann auf die Bühne kommt, welchen Ton setzt er da?
Liebe Freunde, lasst mich mit einem Dank anfangen an euch.
Naja, er hatte ja gleich zu Anfang gesagt, dass dies kein Parteitag ist, der so von Fröhlichkeit geprägt sein würde.
Während dieses Wahlkampfs gab es eine der abscheulichsten Mordtaten der letzten Jahre. In einer Reihe mit vielen abscheulichen Mordtaten. Mannheim, Solingen, Magdeburg. Jetzt ein Mord gegen Kinder, das in seiner Perversität und Brutalität einen sprachlos macht.
Also Robert Habeck hat es ganz, ganz stark aufgegriffen. Also ich glaube, ohne diese Messerattacke von Aschaffenburg wäre dieser Parteitag der Grünen auch anders abgelaufen. Dabei ging es gar nicht so sehr um die Attacke an sich. Natürlich haben alle gesagt, das ist ganz furchtbar. Der Parteitag selbst hat ja auch angefangen mit einer Schweigeminute für die Opfer dieser Messerattacke. Aber es ging vor allen Dingen ja um die Wahlkampfdebatte, die sich daran entzündet hat. Es ging um die Vorschläge von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, wie man die Migration begrenzen könnte. Es ging darum, was Merz vorgeschlagen hat.
Der neueste Vorstoß von CDU-Chef.
Also Zurückweisungen an den Grenzen, dauerhafte Grenzkontrollen, mehr Abschiebungen, Inhaftierung von Ausreisepflichtigen, Straftätern und Gefährdern und so weiter.
Damit steigt der Druck auf Kanzlerkandidat Habeck, sich zu positionieren. Er warnt vor einer Zusammenarbeit
anweisen, von Union und AfD. Die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Abschiebungen und Rückführungen müssen ab sofort täglich stattfinden.
Und besonders empört waren Habeck, aber auch eben viele andere.
Und Herr Merz und die Union müssen jetzt unmissverständlich zeigen, wo sie stehen. Die Dinge sind gesagt. Ich weiß nicht, ob es mangelnde Impulskontrolle ist.
Und ehrlich gesagt, wenn ich an Friedrich Merz denke, dann würde ich mir manchmal wünschen, dass er in einem Winterschlaf ist. Weil was er die letzten Tage da gesagt hat,
das hat der Kanzlerkandidat der Union nun gezeigt, dass auch er bereit ist, in diesen ekligen Sumpf
und weitere
nach Stimmen zu fischen.
Ranghohe Mitglieder der Union angekündigt haben, eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zu bauen, mit Hilfe der AfD. Und liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, nichts daran ist harmlos.
Dass Merz eben gesagt hat, naja, er würde nicht rechts und links gucken, sondern diese Anträge im Bundestag einbringen und wer dann mitstimmt, das würde er dann eben hinnehmen, auch wenn es die AfD ist. Und das hatte er in der Vergangenheit anders gesagt.
Und genau darum ging es dann auch in der Bundestagsdebatte am Mittwoch, als Robert Habeck nach Friedrich Merz ans Rednerpult geht.
Herr Merz, Sie haben gesagt, Sie gucken jetzt nicht mehr links und rechts, Sie gucken nur noch geradeaus. Unabhängig davon, dass man, glaube ich, in einem Auto, wo der Fahrer nicht mehr rechts und links guckt, gerne nicht Beifahrer sein möchte, weise ich darauf hin, dass Sie zumindest in den Rückspiegel gucken sollen und sich umdrehen sollten. Ein kleiner Schulterblick würde wahrscheinlich schon helfen an dieser Stelle.
Also über dieser ganzen Debatte schweben ja irgendwie die Angriffe von Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg. Aber bei unserem Thema, also innere Sicherheit, geht es ja eigentlich um viel mehr.
Ja, also so ganz grob gesagt umfasst das alles, wo es um den Schutz der Bürger und Bürgerinnen geht, vor Gewalt, vor Verbrechen, vor Terror, auch Schutz unserer verfassungsmäßigen Ordnung. Konkreter vielleicht, da gehört dazu die organisierte Kriminalität, also Geldwäsche, Drogen, Menschenhandel, auch Waffenschmuggel, Cyberkriminalität, also aber auch Hackerangriffe, dann sowas wie Schutz der Infrastruktur vor Sabotageangriffen. Da geht es um Schienen, Kommunikationsnetze, Stromnetze. Es geht um Schutz vor Desinformation, Hasskriminalität, aber eben auch um Themen wie illegale Migration.
Das ist interessant, dass du jetzt gerade sagst, irreguläre Migration. Man hat gerade so den Eindruck, in der jetzigen Debatte wird ja Asylpolitik oder Flucht überhaupt einfach grundsätzlich als Gefahr für die innere Sicherheit bewertet.
Ja, und das ist auch ein Problem in der Debatte. Da wird oft so getan, als ob jede Form der Migration und der Einwanderung, als ob das sofort eine Bedrohung der inneren Sicherheit sei. Und das ist natürlich nicht so. Denn gleichzeitig reden wir ja auch über einen Fachkräftemangel in Deutschland, über notwendige Einwanderung und Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. Und natürlich heißt das ja nicht, dass jeder, der jetzt eine eine Asyl- oder Migrationsgeschichte hat, sofort unter so einen Generalverdacht fallen darf. Das ist ja auch für viele Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland gerade ein Problem, dass diese Debatte eben teilweise wahnsinnig verengt geführt wird.
Lass uns doch mal den Blick weiten und mal schauen, was zum Thema innere Sicherheit im Wahlprogramm der Grünen so zu finden ist. Was haben die Grünen denn eigentlich vor? Und vor allem, was wollen sie anders machen als die anderen Parteien?
Ja, da habe ich auch so eine Weile drüber nachgedacht, was wollen sie eigentlich anders machen? Also wenn man bei der SPD schaut, da steht sehr deutlich drin, man braucht mehr Personal für die Polizei und für die Justiz. Bei den Grünen steht da eher, wir sind für eine gute Polizeiarbeit gegen Kriminalität. Wir wollen, dass die Polizei, die Sicherheitsbehörden gut ausgestattet sind. Robert Habeck hat ja auch mal von 1000 neuen Stellen bei der Bundespolizei gesprochen, als er das Wahlprogramm oder den Entwurf im Dezember vorgestellt hat. Diese Forderung findet sich allerdings jetzt in diesem Wahlprogramm. das jetzt verabschiedet wurde, so gar nicht wieder. Also das bleibt eben dann doch oft sehr vage. Gute Polizeiarbeit, ja, aber was heißt denn das so genau? Und dann etwas ausführlicher äußern sich die Grünen zu Themen eben wie organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Steuerbetrug, Vorgehen gegen Extremismus und Terror oder so. Aber auch da, ne, bessere Zusammenarbeit der Behörden ist dann so ein Schlagwort. Der Behörden heißt dann Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Zoll, mehr Informationsaustausch. Und eben nicht so unbedingt jetzt, was man bei anderen Parteien dann eben mehr liest, so wir brauchen jetzt deutlich mehr Polizisten auf den Straßen. Ein ganz konkreter Vorschlag der Grünen ist, dass sie das Waffenrecht verschärfen wollen. Sie wollen einfach dafür sorgen, dass es noch schwieriger wird, überhaupt an tödliche Schusswaffen heranzukommen.
Und nochmal zu Robert Habeck selbst, der wirbt ja damit, ein Bündniskanzler sein zu wollen. Kann er das mit seinen Positionen überhaupt leisten, also in Bezug auf die innere Sicherheit, aber auch in Bezug auf diese ganze, ja, wahnsinnig aufgeheizte Debatte gerade?
Also diese Art von Debatte macht das zumindest etwas schwieriger. Das ist manchmal so eine etwas idealistische Vorstellung von Politik, die dabei Robert Habeck durchscheint. Das betont er immer wieder. Ich habe ihn auch in Diskussionsveranstaltungen erlebt, wo er das immer wieder sagt, naja, wir dürfen da gar nicht so uns so auseinanderdividieren lassen, sondern letztendlich müssen ja alle miteinander zusammenarbeiten, zumindest in der demokratischen Mitte. Aber diese sehr pointierte Positionierung, die Friedrich Merz jetzt vorgenommen hat, in Sachen permanente Grenzkontrollen, Zurückweisung an den Grenzen, das macht es natürlich für die Grünen deutlich schwieriger, da zu einer Zusammenarbeit zu kommen. Das sind Themen der inneren Sicherheit, die für die Grünen nicht so ganz einfach sind, weil das eben so stark gegen ihre eigenen inneren Überzeugungen geht. Da muss man so ein bisschen in die Geschichte der Grünen hineingucken. Sie sind ja hervorgegangen aus der Umweltschutzbewegung der 1970er Jahre.
Erst Anfang der 70er Jahre wurde die Umweltdiskussion auf ein neues Niveau gehoben.
Auch aus den Protestbewegungen von damals.
Sie prägten die Ostermärsche, auch die große Demo im Bonner Hofgarten gegen die Stationierung von Atomraketen.
Also Protestbewegungen als Folge der Studentenbewegung der 60er Jahre. Die Grünen im Westen Deutschlands, die kommen eben ganz stark aus der außerparlamentarischen Opposition, im Osten aus der Bürgerrechtsbewegung, daher ja auch der Doppelname Bündnis 90 Die Grünen. Und diese Geschichte der Partei geht einher eben mit einer Kultur des Protests.
Bonn, Oktober 1981. Die Friedensbewegung bringt 250.000 Demonstranten auf die Beine.
Auch Misstrauen gegen staatliche Strukturen. Da geht es ja ganz oft um Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Frauenrechte.
Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
Wir erinnern uns an große Friedensdemos der 80er Jahre. Das Thema Einwanderung ist positiv besetzt. Da geht es um Vielfalt in der Gesellschaft und im engeren Sinne der inneren Sicherheit oft schwingt da ja mit auch ein gewisses Misstrauen gegen, ich sag mal, staatliche Strukturen, gegen Polizei.
Ich habe mich mit Polizisten geprügelt. Ich wurde von ihnen verprügelt und dann und wann habe ich auch einen Polizisten verprügelt.
Sowas wie Bullenstaat hat man früher dann manchmal gesagt, Systemkritik. Da kommt so der fundamentalistische oder auch der linke Flügel der Grünen her. Und das sind so Traditionen, die sich eben bis heute auch in der Partei nicht in dieser Form wiederfinden, aber die zumindest bis heute auch natürlich ihre Spuren hinterlassen. Da, wo sie früher mal waren, da haben sie einen weiten Weg ja zurückgelegt. Da, wo sie heute sind, denn von diesen wilden Anfangsjahren der Grünen sind wir ja längst weg.
Wir suchen die Verantwortung in diesen schwierigen Zeiten. Wir wollen uns nicht wegducken. Wir haben keine Haltung der Bockigkeit, die sagt, ja, wenn wir es nicht kriegen, dann eben nicht.
Wir haben ja heute unterschiedlichste Bündnisse in den Ländern, wo die Grünen ja auch in der Regierungsverantwortung sind. Also Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, Grün-Schwarz in Baden-Württemberg. Eben bis Ende November die Ampelkoalition im Bund. Also in Regierungsverantwortung und damit auch in der Verantwortung dafür, wie die Menschen hier im Land leben und eben auch, wie sicher sie sind. Und zumindest bei einigen Themen haben sich die Grünen ja auch inhaltlich bewegt. Also dass heute das Thema innere Sicherheit vielleicht nicht unbedingt eines der Kernthemen ist, aber es ist zumindest etwas, was im Wahlprogramm jetzt doch einigermaßen ausführlich auch vorkommt. Und auf dem Parteitag hat Habeck zumindest dann nochmal versucht, die eine oder andere Tür offen zu halten, also oder zumindest Ausgänge anzuzeigen. Und da hat man so den Eindruck, ja, auf der einen Seite hat er ganz klar Kritik geübt und auf der anderen Seite will er aber auch immer noch zeigen, wir können auch miteinander ins Gespräch kommen.
Sag mal, trotz des Verhaltens von Friedrich Merz in den vergangenen Tagen, hältst du Schwarz-Grün eigentlich noch für möglich?
Also in Fragen von Asyl- und Migrationspolitik, da ist es, glaube ich, besonders schwierig. In vielen anderen Politikbereichen kann man sich das durchaus vorstellen. Also wenn man sich den Bereich der äußeren Sicherheit anguckt, da sagen die Grünen ja auch immer wieder, äußere, innere Sicherheit muss man zusammendenken. Da sind ja Grüne und die Union viel weiter zusammen, auch etwa viel weiter zusammen als die Grünen und die SPD. Also auch auf dem Parteitag konnte sich der Bundesvorstand der Grünen ja schon durchsetzen mit einer Formulierung im Wahlprogramm, wo es heißt, man wolle dauerhaft mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben. Mhm. Das ist für die Grünen, die ja auch sehr stark von der Friedensbewegung geprägt sind, auch schon ein ungewöhnlicher Schritt. Robert Habeck selbst hat ja mal von ungefähr 3,5% Verteidigungsausgaben gesprochen. Da sind die Schnittmengen mit der Union deutlich größer. Bei diesem Thema Asyl und Migration, da ist es schwierig. Und auch bei anderen Themen der inneren Sicherheit ist man dann doch relativ weit auseinander. Ich nenne noch mal ein Beispiel, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung, also dass so etwas wie IP-Adressen ohne Anlass gespeichert werden. Das ist etwas, was die Union seit langem fordert und wo aber die Grünen sagen, nein, da gehen wir nicht mit, die SPD auch nicht. Da gibt es auch Gerichtsurteile, dass das eigentlich nicht möglich ist und dass es da andere Verfahren geben könnte, aber die Union kommt eben mit dieser Forderung immer wieder, gerade eben was auch dann die Bekämpfung von Kriminalität oder von Extremismus oder islamistischem Terror im Inland angeht.
Was bei diesem Thema Sicherheit ja so ein bisschen verrückt ist, ist, wenn man sich jetzt Statistiken anschaut, dann geht in Deutschland die Kriminalität eigentlich seit vielen Jahren zurück und auf der anderen Seite fühlen sich viele Menschen, aber auch das zeigen Umfragen und Statistiken, weniger sicher. Das Sicherheitsgefühl nimmt ab. Würdest du sagen, Robert Habeck, so wie du ihn erlebst, ist so ein Politikertyp, der Menschen ja auch ein Gefühl von mehr Sicherheit geben kann?
Also Wahlentscheidungen hängen ja auch immer davon ab, in welchen Politikfeldern traue ich denn einer Partei oder einer Person etwas zu. Und da habe ich den Eindruck, bei diesem Thema innere Sicherheit, da sehen viele Wählerinnen und Wähler nun die Kompetenzen nicht unbedingt bei den Grünen. Und man hat eben auch den Eindruck, sie vermitteln es nicht so wirklich. Also wenn ich hier in Berlin unterwegs bin, ich habe dann mal an einem Wahlstand so einen Flyer von den Grünen mitgenommen, da geht es um ganz andere Themen. Da geht es dann darum, ja, wir wollen in einem Land leben, in dem die Dinge wieder besser funktionieren, steht dann da drauf. Oder da geht es um Wirtschaftspolitik, so einen Bereich, wo ja auch Habeck sehr klar ist und wo auch im Wahlprogramm sehr konkrete Forderungen drinstehen. Da geht es darum, das Leben wieder bezahlbarer zu machen, auch so ein Wahlkampfslogan der Grünen. Und das Thema innere Sicherheit, das findet auf solchen Flyern dann gar nicht statt. Und das wird, glaube ich, von Teilen der Wählerinnen und Wähler wahrgenommen im Sinne von, das ist nicht die Partei, die jetzt unbedingt für die innere Sicherheit steht.
Wie gehen die Grünen denn mit diesem Dilemma um? Also Stimmung im Wahlkampf auffangen zu müssen, auch jetzt aktuell so hochgekochte Stimmung, ohne sich dann als ja, progressive Partei selbst zu verraten oder den Markenkern zu verwässern?
Ja, schon ganz schönes Dilemma für die Grünen, ne? Da war Merz eher so der Kristallisationspunkt, wo die Grünen das quasi zusammengeschweißt hat in ihren grünen Grundüberzeugungen. Da konnte man sich an Merz abarbeiten. Da hatte man ein Thema. Und insofern hat das da vielleicht den Grünen sogar geholfen, sich so ihrer Gemeinsamkeit zu vergewissern. Und was den Grünen schwerfällt, ist diese Sorgen, die es in der Bevölkerung gibt vor zu viel Zuwanderung, vor illegaler Migration, diese Sorgen ernst zu nehmen. Und das erlebe ich auch bei Robert Habeck so, dass dann durchaus mal so Halbsätze kommen, wie man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Aber es spielt eben eine deutlich untergeordnete Rolle und auch im Wahlprogramm selber. Da geht es sehr, sehr viel darum, wie eine Gesellschaft gestaltet sein muss, in der es sehr viel Zuwanderung gibt und wie man mit Geflüchteten umgehen möchte. Und es geht wenig oder gar nicht darum, um diese Sorgen vor Zuwanderung, vor illegaler Migration, die ja tatsächlich Menschen haben und wo auch viele Leute sagen, das ist für sie im Wahlkampf ein wichtiges Thema.
Viele Menschen treibt ja gerade auch die Sorge um, dass diese Parolen, die jetzt von der CDU kommen oder auch die Forderung, dass die möglicherweise rechtsstaatliche Prinzipien ja opfern könnten, dass sie gegen nationales oder auch Europarecht verstoßen könnten. Und das wirft ja auch derzeit Robert Habeck Merz vor. Und in vielen Städten gehen ja auch wirklich Menschen auf die Straße, die Angst vor sowas haben.
Das Motto, laut für die Demokratie, da gehören Trillerpfeifen, Kochtöpfe zum Soundtrack der
Meine
Demo.
Botschaft ist, für Solidarität, Menschlichkeit und Vielfalt einzutreten.
Es waren dann doch rund 40.000, sagt heute die Polizei. Die Zahl
Mindestens
wurde also
30.000 Menschen demonstrieren in Berlin für Demokratie und gegen Rechtsruck. Die Veranstalter sprechen sogar von 100.000 Teilnehmern. Die Demo endet am Brandenburger Tor mit einem Lichtermeer.
Inwiefern glaubst du, kann Robert Habeck diese Stimmung noch für sich nutzen? Inwiefern können die Grünen das noch für sich nutzen?
In dem Bereich, glaube ich, können sie die Stimmung sehr gut für sich nutzen. Diese Angst davor, dass es da zu einem Rechtsbruch kommt oder zu einem Rechtsruck, einem weiteren Rechtsruck in der Gesellschaft, ich glaube, das treibt schon sehr viele Menschen um. Die Frage, die sich da stellt, ist, wen erreichen die Grünen da, wenn sie das auch ansprechen? Auch auf dem Parteitag in Berlin wurden ja diese Demonstrationen durchaus angesprochen und hat man sich sozusagen per Parteitag damit solidarisiert.
Plötzlich ist Deutschland da. Danke an die Organisation des Lichtermeeres. Danke an alle Menschen, die auf die Straße gehen. Danke an alle Menschen, die zeigen, dass Engagement das Beste ist.
Erreicht man damit die eigene grüne Kernwählerschaft? Sicherlich. Aber erreicht man auch Menschen über diese Kernwählerschaft hinaus? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage für die Grünen und auch für Robert Habeck. Denn wenn man sich die Umfragewerte anguckt der Grünen, dann liegen die immer so bei 12, 13, 14, manchmal 15%. Also man hat den Eindruck, da ist eine Kernwählerschaft, die sie sicher haben. Aber wenn sie tatsächlich mitgestalten wollen nach dem 23. Februar, dann müssen sie möglicherweise darüber hinauskommen. Und da stellt sich die Frage, wo sind die anderen Wähler? Da versucht Habeck sozusagen die politische Mitte anzusprechen. Aber ob das gelingt, das ist eben die große Frage.
Wenn Robert Habeck, wenn die Grünen mit in der Regierung in der nächsten sitzen würden, was können wir in Sachen innere Sicherheit von den Grünen erwarten?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das, was in ihrem Programm drinsteht und auch was Robert Habeck immer wieder sagt, dass sie da tatsächlich einen Schwerpunkt drauf legen. Also Kampf gegen organisierte Kriminalität beispielsweise, Kampf gegen Geldwäsche, auch was jetzt Desinformation angeht, Cyberkriminalität, Cyberattacken, die ja teilweise auch von außen kommen. Fokus sicherlich auch auf, arbeiten unsere Sicherheitsbehörden, also arbeiten die gut, sind die gut ausgestattet, ob es dann tatsächlich mehr Geld dafür gibt, ob sie bereit sind, dann auch tatsächlich mehr Geld für die Bundespolizei auszugeben, die ja für die Grenzsicherung dann zuständig ist, das ist so eine offene Frage. Also, weil knapp wird das Geld so oder so, das wissen wir ja jetzt schon. Und die Schwerpunkte setzen die Grünen derzeit in anderen Bereichen. Also eher bei Sachen wie Klimageld oder bei Entlastung für Familien, bei Investitionsförderung, bei einem sogenannten Deutschlandfonds, mit dem die Infrastruktur auf Vordermann gebracht werden soll. Da reden die Grünen in ihrem Wahlprogramm von einem dreistelligen Milliardenbetrag, den man dafür braucht. Und da ist dann die Frage, ob dann für die innere Sicherheit, ob man da nochmal bereit ist, einen großen Schritt zu gehen oder ob man dann erstmal so weitermacht, wie bisher. Hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie sich das jetzt im Wahlkampf, aber auch wie sich die Lage weiterentwickelt. Also wir hatten jetzt diese Messerattacken von Solingen, von Aschaffenburg. Wir hatten den Anschlag von Magdeburg. Das sind natürlich Themen, die die Leute umtreiben. Die Frage ist, wie geht es dann nach der Wahl weiter und in welchen Konstellationen könnten die Grünen überhaupt mitregieren und haben sie überhaupt eine Chance, in einer neuen Bundesregierung eine Rolle zu spielen?
Ruth, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Benedikt und danke für die Einladung.
Robert Habeck, die Grünen und die innere Sicherheit, Ruth Kirchner vom ARD Hauptstadtstudio hat das für uns sortiert. Das war die dritte Folge unseres K wie Kanzler-Checks. Die anderen beiden Folgen, Merz und das Klima, Weidel und die Außenpolitik, verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Aktuelle Infos zum Wahlkampf, auch von Ruth, findet ihr auf tagesschau.de. Und zum Abschluss unserer Reihe schauen wir in der kommenden Woche nochmal auf Olaf Scholz und auf seine Pläne für die Wirtschaft. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Autorin dieser Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Viktor Werisch, Fabian Zweck, Marie-Noëlle Zwieler, Alexander Gerhardt und Ruth-Maria Ostermann. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Macht's gut. Und hier noch ein Podcast-Tipp von mir, Telephobia. Dieser eine Anruf ist zurück mit einer neuen Staffel und neuen Geschichten. Host Lea Utz hilft in jeder Folge einem Menschen bei einem Anruf, den er oder sie schon viel zu lange vor sich herschiebt und sich einfach nicht traut, ihn zu machen. Und wir dürfen alle live bei diesen Gesprächen dabei sein. Diese Anrufe können ziemlich unangenehm sein, wie zum Beispiel, wenn Mario nach Jahren wieder das erste Mal mit seiner Tochter telefoniert. Denn er hat den Kontakt zu ihr abgebrochen, als sie noch ein Kind war. Ihr merkt schon, hinter jedem Anruf steckt eine spannende, manchmal auch traurige Geschichte. Hört doch mal rein, Telephobia gibt es ab sofort exklusiv in der ARD-Audiothek.